Seelendimension der Nahrung und Lebensenergie. Was ist Seele? Kaum jemand kann das beantworten, doch gehen fast alle davon aus, eine zu haben. Und wie weit reicht unsere Seele? Dass auch Frauen eine haben, mussten die Granden der katholischen Kirche irgendwann zugeben. Schließlich hat man großzügig auch den farbigen Menschen eine zugestanden. Heute würden die meisten sogar größeren Tieren, wie Hunden, Katzen und Pferden, eine Seele einräumen. Aber wie ist das bei Fliegen? Andererseits, kann die Seele von der Größe abhängen? Übrigens hat der neue Papst Franziskus schon klargestellt, Tiere haben eine Seele, auch wenn sein Vatikan danach ziemlich relativierte. Sobald jemand Tieren eine Seele zugesteht, wird es sehr schwierig, sie zur Befriedigung eigenen Appetits quälen und schlachten zu lassen. Aber auch Pflanzen haben Empfindungen und selbst Gefühle werden schon diskutiert. Das ist ein faszinierendes Thema und eignet sich nur nicht als Ausrede, um weiter Fleisch zu essen. Denn natürlich verbraucht dieser Umweg über Tierkörper unglaublich viel mehr Pflanzen. Wem also die Seele der Pflanzen ein Anliegen ist, der müsste erst recht Tierprotein meiden und von der Brücke springen. Was wir mit der Nahrung an Seelenenergie aufnehmen, entzieht sich, wie die Seele überhaupt, des wissenschaftlichen Nachweises. Das würde aber die wenigsten verleiten, die Seele zu leugnen. Nehmen wir mit der Nahrung wirklich Schwingungen auf, wie die seelischen Muster der Vorbesitzer? Hinweise aus einem ganz anderen Bereich lassen darauf schließen. Tatsächlich gibt es inzwischen einige dokumentierte Fälle, wo Menschen mit transplantierten Organen danach Eigenschaften des Spenders bei sich entwickelten, wie ein anderes Essverhalten. Ein mir gut bekannter Patient, der ein Leben lang glatte Haare hatte, entwickelte nach einer Organtransplantation die Lockenpracht seines Spenders. Wenn wir aber durch die Aufnahme ganzer Organe solche Muster nicht nur aufnehmen, sondern integrieren, müsste das natürlich auch mit dem Essen von Organen bzw. Muskeln geschehen. Besonders unserer reduktionistischen, das Ganze gern zugunsten seiner Einzelteile übersehende Wissenschaft dürfte deren Zerkleinerung beim Essen keine Probleme machen. Aber bisher beschäftigen sich Wissenschaftler einfach nicht mit diesem Thema und Chirurgen leugnen es der Einfachheit halber meist sowieso. Wer die Welt aber mit offenen Augen betrachtet, könnte sich durch solche Erfahrungen an alte animistische Ideen von Urvölkern erinnert fühlen, die davon ausgingen, mit dem Herzen eines Löwen auch seinen Mut und seine Kraft zu übernehmen. Auf diese Weise könnten über Fleisch, neben den konkreten Hormonen und Neurotransmittern der Angst, tatsächlich energetische Muster auf die Esser übergehen, die nicht ideal zu deren Mustern passen. Davon gehen alle großen spirituellen Lehrer aus. Wobei Fleischesser, mit Ausnahme von Raubfischen, fast ausschließlich vegetarisch lebende Tiere verspeisen. Interessant wäre die Frage, warum das so ist. Warum dann nicht alles Fleisch essen, wie etwa auch Hund, Delfin, Katze und Löwe, wobei erstere schon auf Speisekarten anderer Kulturen stehen? Ein sicherer weiterer Nachteil wäre dann der noch höhere Vergiftungsgrad. Denn Raubtiere stehen am Ende der Nahrungskette. Das ist der Grund, warum der Verzehr uralter Raubfische, wie heute üblich, für so viel Gifteintrag sorgt. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass unsere Vorfahren herausfanden, dass dieses Tierfleisch ihnen nicht gut bekommt, so wie wir heute wissenschaftlich herausgefunden haben, dass uns alles Fleisch schadet. Durch die Biolumineszenz nach Pop wissen wir inzwischen, dass bei uns übliches, abgehangenes und damit altes Fleisch nicht mehr positiv strahlt im Sinne der Abgabe von Biophotonen. Wäre es nicht naheliegend, dass schon unsere Ahnen die Abstufungen der Bekömmlichkeit ahnten und in Notzeiten anfingen, Fleisch zu verzehren, aber nur das weniger schädliche von Vegetariern? Von den 20% der modernen Schweine, die in ihren 5 elenden Lebensmonaten wahnsinnig und den 80%, die apathisch und lethargisch werden, ist es nicht mehr weit zu den 30% der deutschen Bevölkerung, die im Laufe ihres Lebens einmal wahnsinnig im Sinne einer Psychose werden und den vielen Millionen, die im Seeleninfarkt über Burn- und Bore-out und Depression mit ihrer Lethargie und Apathie landen. Leuchtendes Essen und Leuchten unter den Menschen sind im Wesentlichen über pflanzlich vollwertige, frische Kost zu haben. Durchschnittsmenschen leuchten offensichtlich weniger, aber selbst von ihnen werden einige, etwa in der Schule, als besondere Leuchten erkannt. Von anderen wird abschätzig festgestellt, dass sie keine große Leuchte seien. Hier weiß die Sprache wieder einmal mehr. Und das schon seit langer Zeit und jedenfalls länger als die Messungen von Pop existieren. Wer diesen Schritt bis zu den Schwingungsmustern der Nahrung mitgegangen ist, mag auch den nächsten zu ihrer symbolischen Bedeutung mitvollziehen.